Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Verzwickte Partnerwahl. Zwei Amerikaner wissen, wie es klappt und erhalten dafür den Wirtschaftsnobelpreis.
This year's prize in economic sciences is about matching different agents as well as possible.
Verflixte Energiewende.
Wir denken, dass auch unter Annahmen von sehr hohen Wachstumsraten für die erneuerbaren Energien, deren Startpunkt so niedrig ist, dass wir es im Jahr 2030 immer noch mit einer Welt zu tun haben, die 80% auf fossile Energieträger zurückgreifen muss.
Ein Experte sagt, dass die Sonne gegen die Kohle keine Chance hat. Verwöhnte Zeitungsleser.
Diese Gratis-Mentalität, die sich online entwickelt hat, die müssen letztendlich alle Medienorganisationen irgendwann einmal überwinden.
Verlagshäuser verlangen Geld für ihr Internetangebot. Wir fragen, können so die sinkenden Einnahmen aus dem traditionellen Zeitungsverkauf kompensiert werden? Dazu unser Schwerpunkt. Trend. Heute mit Ivan Lieberherr. Mit der Partnersuche ist das ja so eine Sache. Nicht selten liegt man mit seinem Bauchgefühl völlig daneben. Aber zum Glück gibt es Ökonomen. Ökonomen, die Modelle entwickeln, die uns helfen, den passenden Partner, die passende Partnerin zu finden. Zum Beispiel Lloyd Shapley und Alvin Roth mit ihrer sogenannten Allokationstheorie. Die beiden Amerikaner haben für ihre Erkenntnisse diese Woche den Wirtschaftsnobelpreis der Schwedischen Reichsbank erhalten. Partnersuche und Allokationstheorie. Barbara Wittmer, klären Sie uns bitte auf, was haben Shapley und Roth herausgefunden?
Also der ältere Lloyd Shapley, der hat komplizierte mathematische Modelle entwickelt, wie Märkte funktionieren könnten, und zwar auch dann, wenn es nicht der Preis ist, der Angebot und Nachfrage bestimmt. Der jüngere Alvin Ross, der war dann eher der Praktiker, der hat mit diesen Modellen real existierende Probleme gelöst, zum Beispiel eben das Problem der Partnersuche. Er hat ein Programm entwickelt, wie man mit einfachen Regeln zum Beispiel das Problem lösen könnte, wenn 10 Frauen und 10 Männer auf einer einsamen Insel stranden und die dann zu stabilen Paaren werden sollten. Andere Anwendungsbeispiele, an denen er gearbeitet hat, wo eben auch nicht der Preis entscheiden soll, wer was erhält, sind dann zum Beispiel die Verteilung von Studienplätzen oder die Zuteilung von Organen für Nierenkranke.
Man könnte ja auch einfach das Los entscheiden lassen, welcher Patient eine neue Niere erhält. Was ist denn das Besondere an den Arbeiten von Shapley und Roth?
Das Besondere ist, dass sie tatsächlich ein Programm entwickelt haben, wie mehr Leute Nieren spenden würden. Wenn man das Los entscheiden lässt, hat man das Problem noch nicht gelöst, dass die Leute auch tatsächlich eine Niere spenden wollen. Wenn man das praktisch ansieht, gibt es zum Beispiel viele Eltern, die gerne für ihr krankes Kind eine Niere spenden würden, aber vielleicht eine andere Blutgruppe haben. Wenn es aber gelingt, einen Tauschring aufzubauen, wo viele Leute sich verpflichten, ihre Niere zu spenden, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch ein passendes Organ findet für das eigene Kind, dass man eine Niere spendet, vielleicht als Eltern, die dann nicht dem eigenen Kind, aber einem anderen Menschen zugutekommt. Und mit diesem Tauschprogramm hat man für alle Beteiligten eine bessere Lösung gefunden. Und das zeigt auch ein gutes Beispiel, wie mit komplexen mathematischen Modellen dann auch real existierende Probleme gelöst werden könnten. Jetzt eine andere Variante wäre eben tatsächlich das Los, aber dann würden weniger spenden. Oder eine dritte Variante wäre der Preis, aber das ist sozial nicht erwünscht, dass sich dann nur die reichen Leute Nieren kaufen könnten.
Shapley und Roth untersuchen Märkte, die nicht perfekt funktionieren, wo also nicht Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen, so wie es die klassische Wirtschaftstheorie eigentlich vermuten ließe. Das scheint eine sehr beliebte Forschungsrichtung zu sein.
Genau, die klassische Wirtschaftstheorie, die arbeitet ja mit stark vereinfachten Denkmodellen. Das geht zum Beispiel so weit, dass man sagt, alle verfügen über perfekte Informationen, alle wissen alles über alle. Und das entspricht ja, wie wir alle wissen, nicht der Realität. Zum Beispiel ist es ja so, dass die Pharmafirma, die ein Medikament entwickelt, oder die Bank, die ein Finanzprodukt anpreist, viel mehr weiß als zum Beispiel der einfache Konsument, die Konsumentin, die das dann schlussendlich kauft. Und mit der Spieltheorie lassen sich reale Situationen beschreiben, wer wie handelt in speziellen Situationen und welches dann auch die beste Strategie wäre, damit alle am Schluss besser gestellt werden und profitieren. Basierend auf solchen Modellen lassen sich dann auch Regeln entwickeln, wie eine Situation ausgestaltet werden soll, damit es sich lohnt, etwas anzupacken, damit dann eben die Leute tatsächlich eine Niere spenden und dass das dann dazu führt, dass alle Beteiligten davon profitieren.
Informationen von Barbara Wittmer. Katastrophen wie das Reaktorunglück in Fukushima und politische Umwälzungen wie der arabische Frühling haben die Welt erschüttert. Am globalen Energiemarkt haben sie trotzdem erstaunlich wenig Spuren hinterlassen. Warum der Markt so resistent ist und warum das dem Klima nicht gut bekommt, darüber hat Maren Peters mit Christoph Rühl gesprochen, dem Chefökonomen des Ölmultis BP.
Atomkraftwerke abschalten, Öltürme einfrieren. Klar hätten Fukushima und der arabische Frühling riesige Löcher in die Energieversorgung gerissen, sagt BP-Ökonom Christoph Rühl.
Die Ausfälle durch den arabischen Frühling, den Krieg in Libyen, waren ungefähr so viel wie 11% des Ölverbrauchs der Europäischen Union. Und die Ausfälle von Fukushima, alles zusammengerechnet, äquivalent zu einem Drittel der Nuklearjahresproduktion in Asien.
Umso erstaunlicher, dass diese Löcher am Ende des Jahres nicht mehr sichtbar waren. Der globale Energieverbrauch stieg um 2,5%. Das ist historischer Durchschnitt. Aber wie kann das sein? Die Löcher seien einfach überraschend schnell gestopft worden, sagt Christoph Rühl.
Als die Reaktoren abgeschaltet wurden in Japan, wurde zusätzlich Flüssiggas eingeführt, um die Stromversorgung zu sichern. Dieses Flüssiggas kam aus allen Teilen der Welt und es waren aber hauptsächlich Lieferungen, die nicht nach Europa mehr gegangen sind, sondern an Europa vorbeigegangen sind. Als Resultat ist in Europa der Gasverbrauch um 10% gefallen. Das ist ein größerer Verfall, als wir ihn jemals vorher gesehen haben.
Japan hat also Gas importiert, das die Europäer nicht mehr brauchten. Ermöglicht hätten das die USA, konkreter ihre Schiefergasrevolution. Dank neuer Produktionstechniken kann Erdgas jetzt billig erschlossen werden.
Das sind Gasvorräte, an die man vorher einfach nicht rangekommen ist, die jetzt zugänglich werden. Und die haben dazu geführt, dass in den USA ein Überangebot an Erdgas besteht, die Preise völlig verfallen sind und eben zunehmend Erdgas eingesetzt wird zur Stromerzeugung und die Kohle dort verdrängt.
Die überflüssige US-Kohle haben die Europäer gekauft, die dafür weniger Gas verbrauchten, was den Japanern zugute kam. Auch die Lücken, die der plötzliche Stopp der libyschen Erdölproduktion gerissen hatte, konnten schnell gestopft werden, durch mehr Erdöl aus Saudi-Arabien. Das zeigt, sagt Rühl, der globale Energiemarkt ist flexibel genug, um auch extreme Schocks aufzufangen. Gleichzeitig ist er so konservativ, dass er den fossilen Energieträgern treu bleibt, vor allem denen, die billig sind. Denn am stärksten steigt die Nachfrage nach vergleichsweise billiger Kohle, allein im vergangenen Jahr um weltweit mehr als 5%. Das ist ein Drittel des globalen Energiemixes und so viel wie seit 43 Jahren nicht mehr. Mit entsprechenden Folgen für das Klima.
Ist es so, dass dieses Ziel, was wir uns alle mal gesetzt hatten, den Temperaturanstieg auf 2 Grad Celsius zu beschränken, dass dieses Ziel nicht erreicht werden wird?
Neue Technologien wie in den USA würden nur entwickelt, wenn der Wettbewerb extrem hoch sei. Und Energieträger nur dann gekauft, wenn sie vergleichsweise billig seien. Das hat fast absurde Folgen. So hat der niedrige Preis für US-Schiefergas dazu geführt, dass die USA weniger Kohle verbrauchen und damit auch weniger klimaschädigendes CO2 produzieren, obwohl sie international alle Bemühungen um eine Senkung des Klimagases torpedieren.
In Europa, trotz all der Ausgaben finanzieller Art und in Brainpower und alles, ist der CO2-Ausstieg ganz minimal nur gefallen, weil die Energienachfrage zurückgegangen ist. Aber die CO2-Intensität der Energienachfrage ist gestiegen.
Auf der Strecke bleiben bei diesem Wettlauf um den billigsten Energieträger alternative Energien aus Sonne, Wind und Wasserkraft. Ihr Anteil am globalen Energiemix liegt, trotz globaler Klimadebatte, bei nur 2%.
In erster Linie liegt es daran, dass Alternativenergien teuer sind und subventioniert werden müssen,
sagt Rühl. Und das dürfte sich auch in den nächsten Jahrzehnten nur unwesentlich ändern, erwartet der Ökonom. Seine Prognose für das Jahr 2030 mit Blick auf den globalen Energiemix: mehr Erdgas, weniger Erdöl, gleich viel Kohle. Und erneuerbare Energien?
Wir denken, dass auch unter Annahme von sehr hohen Wachstumsraten für die erneuerbaren Energien, deren Startpunkt so niedrig ist, dass wir es im Jahr 2030 immer noch mit einer Welt zu tun haben, die 80% auf fossile Energieträger zurückgreifen muss.
Die Aussichten für das Klima bleiben also auch auf lange Sicht schlecht.
Maren Peters. Journalismus hat seinen Preis. Mit der Gratiskultur im Internet soll Schluss sein, finden immer mehr Verlagshäuser. Dazu unser Schwerpunkt gleich nach weiteren wichtigen Meldungen der Woche im Überblick.
Trend Kurznachrichten
mit Evelyn Kobler.
Die 27 EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, eine gemeinsame Bankenaufsicht einzuführen. Die wird bei der Europäischen Zentralbank und damit bei EZB-Präsident Mario Draghi angesiedelt.
Mario Draghi hat uns gesagt, dass es schon eine gewisse Zeit dauert, um diese Bankenaufsicht dann zu installieren. Das ist keine Sache von ein oder zwei Monaten, sondern das dauert länger,
sagte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in Brüssel. Bis Ende Jahr will die EU den rechtlichen Rahmen für die Bankenaufsicht schaffen, die ihre Arbeit dann im nächsten Jahr schrittweise aufnehmen kann. Die Zurich Insurance Group muss die eigenen Rückstellungen um gut 500 Millionen Franken aufstocken. Der Zürcher Versicherungskonzern hat bei Haftpflichtversicherungen in Deutschland bemerkt, dass die Schadenzahlungen höher ausfallen als ursprünglich angenommen. Es handelt sich dabei um Haftpflichtversicherungen mit sehr langen Laufzeiten, etwa um Ärzte gegen Kunstfehler oder Architekten gegen Baumängel zu versichern. Tornos will flexibler werden. Der Werkzeugmaschinenhersteller aus dem Berner Jura hat seit Sommer 200 Stellen in Moutier und La Chaux-de-Fonds gestrichen. Jetzt will er vermehrt die Produktion von Maschinen oder Einzelteilen an Dritte auslagern. Tornos-Chef Michael Hauser erklärte das wie folgt.
Dazu muss man sagen, dass das Werkzeugmaschinengeschäft generell ein sehr zyklisches Geschäft ist. Also Schwankungen von 40-50% innerhalb von 2 Jahresperiode ist heute die Regel. Die Unternehmen müssen sich einstellen auf diese Schwankungen.
Hauser erhofft sich, mit solchen Auslagerungen von Produktionsschritten Kosten zu sparen. Wann das Unternehmen aber wieder schwarze Zahlen schreiben wird, liest der CEO offen.
Evelyn Kobler.
Trend, Thema.
Die Schweizer Tageszeitungen stecken in der Krise. Seit Jahren sinken die Auflagen, ebenso die Werbeeinnahmen. Gratis-Online-Angebote verstärkten diesen Trend massiv. Nun setzt offensichtlich ein Umdenken ein. Vor 2 Wochen hat die Neue Zürcher Zeitung als erste Deutschschweizer Tageszeitung reagiert und eine Bezahlschranke eingeführt, eine sogenannte Paywall. Texte im Internet sind kostenpflichtig. Der Tagesanzeiger will möglichst bald nachziehen. Ähnliche Überlegungen laufen auch bei anderen Verlagen. Doch viele zögern, denn das Risiko zu scheitern ist hoch. Dabei gibt es in der Schweiz bereits eine Zeitung, die sich mit einer Paywall erfolgreich behauptet, seit fast 2 Jahren schon. Le Temps aus Genf. Salvador Attassoy.
Für Virginie Fortune, Mitglied der Direktion beim Genfer Qualitätsblatt Le Temps, ist die Einführung der Paywall eine Erfolgsgeschichte.
Wir haben die Paywall im Januar 2011 eingeführt und das mit großem Erfolg. Wir sind im grünen Bereich, sowohl bei den Einnahmen wie auch bei der Reichweite.
Die Zahlen sind in der Tat beeindruckend. Die Zahl der Digitalabos hat sich in der kurzen Zeit verdreifacht. Ein Drittel aller Le Temps-Abonnenten sind heute reine Online-Abonnenten. Dabei ist das System denkbar einfach. 10 Artikel pro Monat sind gratis, das soll die Laufkundschaft bei Laune halten, danach kommt die Bezahlschranke. Eine Erfolgsgeschichte ist nicht nur der Abo-Erlös, sondern auch der Werbeumsatz.
Wenn wir 2011 mit 2010 vergleichen, haben wir bei der Online-Werbung 30% zugelegt. 2012 werden wir das Niveau trotz schwierigem konjunkturellem Umfeld wohl halten können.
Was Fortune nicht sagt, es ist noch nicht lange her, da sah die Zukunft beim Le Temps düster aus. 2008 hatte die Zeitung noch eine Auflage von fast 46.000 Exemplaren. Seither ging es stetig abwärts auf knapp 42.000 in diesem Jahr. Ein Rückgang um fast 10%. Zwar erschlossen sich online neue Werbeeinnahmen, jedoch bei weitem nicht genug, um die sonst schon massiv sinkenden Werbeerträge aus dem Printgeschäft zu decken. Eine neue Geldquelle musste her, die Paywall eben. Was klingt wie ein Einzelfall, ist aber typisch für die Schweizer Tagespresse. Bei der Neuen Zürcher Zeitung, dem Deutschschweizer Qualitätsblatt, sank die Auflage in den vergangenen 3 Jahren von knapp 140.000 auf noch rund 130.000 Exemplare. Auch hier konnte das Online-Portal mit Werbung längst nicht kompensieren, was das gedruckte Blatt an Einnahmen verlor. Verständlich also, dass man an der Zürcher Falkenstraße schon seit längerem darüber nachdachte, wie man den Online-Teil der Zeitung rentabler machen könnte. Die jetzt eingeführte Paywall war zu Beginn nur eine von vielen Möglichkeiten, wie Peter Hogenkamp, Leiter digitale Medien der NZZ, sagt.
Es gibt mit Sicherheit gewisse Moden in der Medienbranche und es gab auch gewisse Wellen schon in der Vergangenheit, dass solche Zahlungsmodelle versuchsweise eingeführt wurden. Man sieht das an der New York Times ganz schön. Die hat vor einigen Jahren das schon mal gemacht mit einem Angebot namens Times Select, ist damals komplett gescheitert, hat dann wieder alles gratis gemacht, ist dann nochmal hinter die Bücher und hat sich genauer überlegt, wie man das beim zweiten Mal machen könnte und hat es eigentlich jetzt im zweiten Anlauf deutlich besser hingekriegt mit diesem zahlungspflichtigen Content. Und nachdem deutschsprachige Medienhäuser gesehen haben, dass das bei der New York Times sehr gut funktioniert, gibt es jetzt eigentlich so eine Art Run, dass alle sagen, jetzt probieren wir es auch nochmal.
Seit rund zwei Wochen hat also auch die NZZ eine Paywall. Wie beim Le Temps sind auch hier die ersten 10 Artikel gratis, danach kostet es und das nicht zu knapp. 428 Franken teuer ist das Digitalabonnement pro Jahr. Zum Vergleich, das Printabo kommt auf etwa 600 Franken. Die wichtigste Frage dabei, wieso sollte man für etwas bezahlen, das vorher ja noch gratis war? Das ist auch Peter Hogenkamp klar, erstaunlicherweise aber sei der große Aufschrei ausgeblieben.
Selbstverständlich haben wir ein paar Rückmeldungen gekriegt von Leuten, die sagen, das sehe ich überhaupt nicht ein. Wir haben aber genauso Rückmeldungen bekommen von Lesern, die gesagt haben, selbstverständlich, gut macht ihr das endlich. Ich möchte sichergestellt sehen, dass die NZZ, die ich ja seit Jahrzehnten vielleicht lese, auch in Zukunft weiter erscheint und deswegen zahle ich mit Freude. Also der große Aufschrei der Empörung, mit dem man vielleicht hätte rechnen können, ist komplett ausgeblieben, muss ich sagen. Das hat mich selber fast ein bisschen positiv überrascht.
Die ersten Erfahrungen mit der Paywall seien durchaus positiv, sagt Hohenkamp. Konkrete Zahlen kommuniziere man allerdings erst Ende Jahr. Dass ausgerechnet die an Tradition so reiche NZZ als erste Deutschschweizer Tageszeitung diesen neumodischen Versuch wagt, beobachtet die Konkurrenz mit einer Mischung aus Neugier und Neid. Besonders unter Zugzwang gerät dabei der Zürcher Tagesanzeiger, der nun ebenfalls eine Einführung der Paywall beschlossen hat. Ein erstes Konzept liegt bereits vor, wie Peter Welti bestätigt, der Chefredaktor von Newsnet, dem Verbund von Zeitungen wie Tagesanzeiger, Bund, BZ, Tribune de Genève oder 24. Auch hier handelt es sich voraussichtlich um ein sogenanntes Metered Model, also um ein Le Temps-Modell, das dem User eine Anzahl von Gratisseiten lässt.
Ein Tagesanzeiger Print hat 170.000 Abonnenten, aber 500.000 Leser und muss davon ausgehen, dass 70% der Leser des Tagis ihn umsonst lesen. Ja, und dieses Modell wird eigentlich mit dem Metered System, das irgendwo dann zwischen 10 und 30 Geschichten gratis einsetzt, wird so im digitalen Raum abgebildet. Also ich persönlich würde das Metered Model eindeutig vorziehen.
Auch wenn der Verwaltungsrat dem Vorschlag noch zustimmen muss, einige Dinge sind jetzt schon klar. Die Paywall kommt, so oder so. Und wenn sie für den Tagesanzeiger steht, dann werden die anderen Mitglieder von Newsnet schon bald nachziehen. Steht dieses Bollwerk von Zürich bis Genf erst einmal, dann werden weitere Schweizer Verlage folgen. Bei der Aargauer AZ Medien AG denkt man bereits über die Einführung nach. Entschieden wird Ende Jahr. Die Zeichen, so heißt es in Aarau, stünden derzeit aber klar auf Paywall. Und auch bei der Ringier AG und dem Blick will man die Bezahlschranke 2013 einführen. Die Zeit der Gratis-News-Kultur im Internet dürfte also zumindest in der Schweiz Geschichte sein. Auch wenn kleine Hintertüren nach wie vor offen bleiben, so besteht derzeit beispielsweise nach Tamedia kein Plan, das Angebot von 20minuten.ch kostenpflichtig zu machen.
Soweit also der Status quo in der Schweizer Medienlandschaft. Doch sind Paywalls, Bezahlschranken wirklich die Antwort auf die Probleme der Medienbranche? Das fragte Salvador Atassoy Gabriele Siegert, Professorin am Institut für Publizistik, Wissenschaft und Medienforschung in Zürich.
Alle professionellen Medienorganisationen müssen irgendwann mit ihren Inhalten diese Bezahlschranke nehmen. Und an und für sich müsste man sagen, das Sinnvollste wäre wirklich eine Verbundaktion, wenn alle miteinander gesagt hätten, so, jetzt, ab, weiß ich, zweites Halbjahr 2012 zieht jede Medienorganisation, jeder Verlag eine Paywall hoch. Jetzt muss man damit rechnen, dass einige eine Paywall hochziehen und es möglicherweise so Nutzerströme gibt, Nutzerwanderungen zu anderen Angeboten, die dann möglicherweise plötzlich mehr Nutzer haben und sich überlegen, kann ich mit diesen mehr Nutzern jetzt nicht auf dem Werbemarkt mehr Einnahmen generieren?
Was ist das Geheimnis des Erfolges eines Portals wie beispielsweise des Le Temps, der New York Times oder der Financial Times? Funktionieren diese Sachen tatsächlich nur, weil es Nischenprodukte sind? Also das bedeutet, weil sie ein Angebot haben, das man sonst so in dieser Art nirgends findet?
Die Nische spielt eine große Rolle bei der Sache, aber sie sind nicht nur Nischenprodukte, sie sind auch besondere Nischenprodukte, nämlich diejenigen mit einer hohen journalistischen Reputation. Deswegen können die am ehesten für ihren Journalismus Geld verlangen. Ich habe mir jüngst gerade eine Untersuchung angesehen von dem Kollegen aus München über Journalismus im Internet und da kommt deutlich raus, für eine repräsentative Untersuchung in Deutschland, dass Glaubwürdigkeit das höchste Gut ist, das die Nutzer brauchen und suchen, auch online. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es für die Schweiz nicht so unterschiedlich ist. Das heißt, diese Glaubwürdigkeit, dass ich wirklich dieser Information vertrauen kann, ist extrem wichtig und wäre für mich auch eine Erklärung, warum die Nutzer bereit sind, diese Mikrobeträge, die es ja letztendlich nur kostet, zu zahlen.
Es geht ja immer nur darum, Erlöse zu generieren letzten Endes. Mit der Werbung kommt man offensichtlich langsam an einen Punkt, wo man anerkennt, dass es online niemals diese Erlöse bringen wird, die man eigentlich haben müsste. Man zieht die Paywall in Betracht. Welchen Einfluss hat denn die Paywall auf die Werbeerlöse? Die werden ja dadurch nicht steigen.
Ja, man kann natürlich sagen, eine Paywall würde in einem ersten Schritt, das würde man erwarten, die Nutzerzahlen reduzieren. Weil Nutzer, die nur so mal by the way vorbeisurfen, werden nicht auf ein bezahltes Angebot gehen. Also muss man sagen, die Nutzerzahlen würden in einem ersten Schritt sinken. Das heißt, man hat einen Reichweitenverlust werbetechnisch. Gleichwohl könnte man argumentieren, die, ich nenne es mal Qualität der Zielgruppe steigt. Denn ich habe dann keine Streuverluste mehr. Ich habe genau die Leser, die auch bereit sind, etwas für ein bestimmtes journalistisches Angebot zu zahlen. Und das sind für manche Werbetreibenden genau die Zielgruppen, die sie erreichen wollen und nicht die quasi die Surfer, die mal zufällig auf der Seite sind. Und das kann ich in Bezug auf den Werbemarkt mit gegebenenfalls höheren Preisen durchsetzen. Das heißt, es wird nicht insgesamt mehr Werbung, sondern die Werbung kostet einfach mehr, weil sie weniger Streuverlust bringt.
Würden Sie jetzt sagen, die Paywall, das ist die Rettung der so kriselnden Medienbranche?
Nein, die reicht allein nicht. Es ist ein Einstieg, und ich denke, man wird in den kommenden Jahren daran arbeiten, dass man das Bezahlsystem staffelt. Teilweise macht man es ja heute schon. Sodass man da quasi verschiedenartige Erlöse für verschiedene Versionen eines bestimmten Inhaltes generieren kann. Ich denke trotzdem nicht, dass die Paywall sozusagen die gesamte Krise des Mediensystems, wenn man denn von einer solche überhaupt sprechen will, aufhebt. Weil das wäre genauso, wie wenn man argumentieren würde, die Abonnementspreise finanzieren das ganze Mediensystem. Wir wissen, dass das nicht funktioniert. Ja? Wir haben immer diese mindestens zwei Säulen der Finanzierung über den Werbemarkt und über den Publikumsmarkt. Das wird aus meiner Sicht auch noch sehr, sehr lange so bleiben. Ja? Und es wird sehr, sehr lange zu Querfinanzierungen kommen über andere Geschäftszweige, die dann in den Journalismus investiert werden. Aus meiner Sicht gibt es eigentlich keine Krise der Medien. Es gibt eine Krise des Journalismus, weil eben dieser vertrauenswürdige Journalismus, das ist das Problem, das wir haben, die Finanzierung dieses Journalismus, nicht die Finanzierung des gesamten Mediensystems. Da sehe ich eigentlich keine Probleme.
Gabriele Siegert, Professorin am Institut für Publizistik, Wissenschaft und Medienforschung in Zürich. Salvador Attasoy hat mit ihr gesprochen für den Trendschwerpunkt über das Zeitungsgeschäft im Internet. Das war's für heute. Uns gibt's in einer Woche wieder. Gleicher Sender, gleiche Zeit oder rund um die Uhr im Internet. trend.drs.ch. Hier können Sie die Sendung nachhören oder als Podcast abonnieren. Selbstverständlich ohne Paywall.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.